Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Lesung, die zur Predigt hinführen soll, steht heute in 2. Korinther 4. Ich lese die Verse 6 bis 10. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ich möchte beten und wem das möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, danke für diesen Sonntag. Lass uns an diesem Sonntagabend deine Gegenwart spüren. Wir dürfen hier in Wolfsburg in Frieden und Freiheit diesen Gottesdienst feiern. Das ist nicht selbstverständlich auf diesem Planeten. Bewahre die Menschen in den vielen Kriegsgebieten dieser Welt und schenke den Verantwortlichen Kraft und Weisheit und Entschlossenheit, dieses Elend zu beenden. Vater, halte segnend deine Hände über diesen Gottesdienst und rüste Rainer in der Predigt mit deinen Worten aus, die unser Herz erreichen sollen. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lichtblick. Die Erbauer der Gebirgsbahnen haben ganz Erstaunliches geleistet und das schon am Ende des vorletzten Jahrhunderts. Über Brücken und durch Tunnel verlaufen die Strecken durch das Gebirge. Und der letzte große Tunnel wurde vor 10 Jahren eröffnet, der Gotthard-Basistunnel mit 57 Kilometer Länge. Im Tunnel ist dem Reisenden die Aussicht verwehrt. Er sieht nur den dunklen Tunnelwände an den Fenstern vorbeigleiten und dann wartet man halt, bis endlich der Tunnel durch ist. Auch im Leben gibt es manchmal solche Tunnel, beklemmend dunkle Zeiten, Tunnelzeiten. Man sieht vor sich nur noch eine dunkle Wand. Ein geliebter Mensch wurde genommen. Eine unheilbare Krankheit hat sich bemerkbar gemacht. Der Verlust des Arbeitsplatzes droht. Die Sorgen um die Kinder legen sich wie ein dunkler Schatten auf den Alltag. Wie soll es weitergehen? Zugreisende wissen, die Strecke endet nicht im Tunnel. Selbst wenn es schier unerträglich lange dunkel bleibt, es geht weiter. Man braucht zwar etwas Geduld, doch irgendwann erscheint das Licht am Ende des Tunnels. Das Licht am Ende des Tunnels ist zum geflügelten Wort geworden. Es meint eine veränderte, neue Situation, Hoffnung, ein sich öffnender Horizont. Wie sehr wir das ja auch oft brauchen, besonders wenn alles gerade sehr dunkel ist. Alles ist anders, wenn wir einen Lichtblick haben. Egal, was vorher auch war, egal, wie trostlos gerade noch alles ist, der Lichtblick macht alles anders. Alles ist anders, wenn wir einen Lichtblick haben. Das Licht am Ende des Tunnels. Keiner muss also ohne Lichtblick bleiben. Das Licht am Ende des Tunnels ist Wirklichkeit. Das sagt uns unser heutiger Predigttext. Wir sind ja am Ende der Epiphaniaszeit und es geht noch einmal um das große Thema Licht. Dieser Text nimmt uns mit in eine ganz wichtige Erfahrung der Jünger. Sie war und ist sogar überlebenswichtig. Matthäus 17, 1 bis 9 nach Luther. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist für mich eine ganz großartige, entscheidende Geschichte. Ihr kommt so eine Art Schlüsselrolle zu für unser Leben und für diese Welt. Hier wird etwas klar, was uns an 1000 anderen Stellen völlig unerklärlich bleibt und erscheint. Wir brauchen diese Geschichte, wir brauchen diesen Lichtblick, wenn wir Mut behalten und zuversichtlich leben wollen. Viele Probleme, Ängste und Kopflosigkeiten ergeben sich schon allein dadurch, dass wir den Überblick verlieren, dass wir die Lage nicht überschauen, den Weiterweg nicht sehen, nicht wirklich wissen, was nun Sache ist. Jesus nimmt darum seine Jünger beiseite. Er weiß, was sie und wir brauchen: Einblick und Überblick, also einen Lichtblick. Und genau um den geht es, als sie Jesus plötzlich in einem ganz anderen, in einem völlig neuen Licht zu sehen bekommen. Da heißt es, auf einmal wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell wie das Licht. Es sind wohl ganz besondere Gottesstunden im Leben, wenn einem Menschen die Augen für Jesus aufgehen, wenn er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Es wurden ja schon sehr viele kluge Bücher über Jesus geschrieben, Vorträge gehalten und auch tolle Filme gedreht. Aber die Wahrheit über Jesus lässt sich so nicht herausfinden. Sie ist und bleibt ein tiefes Geheimnis. Im Unterschied zu einem Rätsel kann man ein Geheimnis eben nicht lösen, wenn man nur klug genug ist oder lange genug nachdenkt. Ein Geheimnis muss gelüftet werden, muss offenbart werden, sonst kommt man nie dahinter. Und genau das geschah damals auf dem Berg der Verklärung. Wir nehmen an, dass es der Berg Tabor war. Es steht so in der Bibel nicht drin, aber hoher Berg, es gibt nicht so viele in Israel. Könnte auch der Hermon gewesen sein. Jedenfalls hat sich unsere Ausbildungsstätte in Marburg, Tabor, die Hochschule, diesen Namen gegeben. Auch in der Sehnsucht danach, hier ist gut sein. Wir wollen solche Erleuchtungen, solche Klärungen für unser Leben und für unseren Dienst haben. Verklärung. Das kann auch heute immer wieder geschehen. Es ist nämlich Gottes Wille, uns erkennen zu lassen, wie wir mit Jesus wirklich dran sind. Er hat Mittel und Wege, sich uns zu offenbaren, oft auch in Situationen, wo wir es gar nicht vermuten. Wie damals bei Mose im brennenden Dornbusch in der Wüste. Aber auch, wo wir mit der Sehnsucht und Bitte zu Gott kommen, wie es Mose später tat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ihm war das ganz wichtig. Es ist zudem die eigentliche Aufgabe und auch Leidenschaft des Heiligen Geistes, dies zu bewirken. Jesus sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, wird mich also offenbaren als den, der ich in Wirklichkeit bin. Lichtblick für diese Welt. Es hat weittragende Folgen, wenn wir entdecken, wie wir mit Gott in dieser Welt wirklich dran sind. Wenn wir etwas von dem tatsächlichen Glanz und der Größe Gottes unseres Herrn wahrnehmen. Darum geht's, der Wahrheit auf die Spur kommen und entdecken, was wirklich hinter Jesus von Nazareth steckt. Wir leiden daran, dass die Widerfahrnisse unseres Lebens und dieser Zeit so herzlich wenig und oft gar nichts von Gott zu erkennen geben. Haben wir es wirklich mit ihm zu tun? Regiert er wirklich? Oder sind wir dem Dunkel uns selbst und den Verhältnissen überlassen? Wie sollen wir zuversichtlich werden, Hoffnung finden, wenn wir auf die Umstände schauen? Da ist weithin überhaupt nichts Göttliches auszumachen. Wie können wir auch das Kreuz, von dem Jesus im Kapitel vorher spricht, das wir in der Nachfolge Jesu auf uns nehmen sollten, wie sollten wir es verstehen, ohne an Gott irre zu werden? Darum nimmt Jesus seine Jünger aus dem Alltäglichen heraus, führt sie in die Stille, abseits der vielen Wichtigkeiten, Sachzwänge und Termine. Stille ist der von Gott verordnete Ort, wo Klärungen geschehen, Klarheiten wachsen und neue Orientierung möglich wird. Meine Seele ist stille zu Gott. Wir brauchen diese Besinnungspausen, wenn wir uns nicht verrennen wollen. Das Wort Religion heißt eigentlich nichts anderes wie Unterbrechung. Unterbrechung des Alltäglichen. Wir kommen von Sinnen, wenn wir nicht mehr zur Besinnung kommen. Deshalb haben der Sonntag und darin auch der Gottesdienst in der Woche ihr besonderes Gewicht und ihren besonderen Platz. Platz für einen Lichtblick. Was bekamen die Jünger damals zu sehen? Was entdeckten sie an Jesus? Was erfuhren sie auch über den Weg und Willen Gottes für diese Welt? Sie sehen Jesus in göttlicher Herrlichkeit und Größe. In Jesus haben wir es mit Gott selbst zu tun. Das entdecken sie. In ihm steckt mehr, als man nach außen hin nur vermutet. Später konnten sie es offen bekennen: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir wissen jetzt, wie wir mit Jesus dran sind. Er ist der Bevollmächtigte Gottes. Er ist der Herr. Er ist der im Alten Testament verheißene Gottesknecht. Mose und Elia, die Repräsentanten des Alten Bundes, erscheinen neben ihm und sprechen mit ihm. Das Alte Testament wird oft der Bibel als Gesetz und Propheten kurz zusammengefasst. Der Vertreter des Gesetzes war Mose. Der große und eigentliche Prophet Israels war Elia. Sie bilden hier mit Jesus eine vertraute Runde, sind wohl alte Bekannte. Das Alte Testament, wird hier deutlich, ist nichts anderes wie eine Vorschattung und Vorbereitung auf Christus hin. Die Jünger sahen und sehen, Jesus ist der seit Jahrtausenden angekündigte Retter. Er ist der Generalbevollmächtigte Gottes, der Messias. In ihm kommen die Verheißungen des Alten Testamentes nun zu ihrer Erfüllung. In ihm tritt Gott selbst mit seinem Lichtglanz und seinen Möglichkeiten auf unsere Seite. Wo Jesus ist, berührt der Himmel die Erde. Die Hoffnung trägt seinen Namen. In Jesus ist uns der Gott des Lichts und der Liebe zugewandt. Mose und Elia reden mit Jesus über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte, ergänzt später Lukas. Sie reden über den Leidensweg und das Sterben Jesu am Kreuz mit ihm. Und sie bestätigen selbst, auch für uns und seine Jünger, der Weg der Erlösung, der Weg der wirklichen Hilfe für diese verlorene Welt geht allein über das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Das ist Gottes Plan und sein Ziel, das ist sein Weg. Das Kreuz ist also keine Panne, kein Scheitern eines Idealisten, sondern Gottes Heilsweg. Durchs Dunkel zum Licht, durchs Sterben zum Leben, das ist Gottes Weg, auch mit und für uns. Gewiss, es will uns nicht richtig in den Kopf, dass es Gottes heiliger Weg sein soll, seinen eigenen Sohn für uns sterben zu lassen, damit wir leben. Aber es ist Gottes heiliger Weg, dass wir nur so in die Gemeinschaft mit ihm zurückfinden und gesunden können. An Jesus vorbei gibt es kein Heil. Ohne Jesus keinen Weg zu Gott. Zitat Jesu: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Stimme vom Himmel macht dann bei den Jüngern den letzten, vielleicht noch vorhandenen Zweifel zunichte. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Es gibt Momente im Leben, da sind alle Zweifel weg. Da blicken wir durch. Da erleben wir, wie Gott uns nahe ist, eingreift, mit uns redet oder etwas von seiner Herrlichkeit zeigt. Sternstunden, Lichtblicke, Segenszeiten, wie gut sie tun. Und mancher könnte jetzt von solchen Zeiten auch in der Vergangenheit durchaus berichten. Ich kann den Petrus gut verstehen, der hier einen Vorschlag einbringt. Herr, hier ist gut sein. Hier wollen wir Hütten bauen. Ja, so ließe es sich aushalten. Mit Klarheit, mit der Erfahrung, Gott ist da. Ach, wäre es doch immer so klar, so gewiss, so hell in unserem Glauben. So mögen die Jünger damals auch empfunden haben. Solche Zeiten gibt es im Leben, aber sie sind kein Dauerzustand. Der Weg führte sie von den lichten Höhen auch wieder ins Tal hinunter, in die Alltagsgefilde, in die Normalität und auch wieder in dunkle Erfahrungen. Doch zuvor hatten sie ein entscheidendes Wort gehört. Steht auf und fürchtet euch nicht. Steht auf und fürchtet euch nicht. Das ist die eigentliche Botschaft auch an uns. Steht auf, lasst euch nicht niederdrücken, nicht lähmen von eurer Angst, von eurem Versagen, den tausend Dunkelheiten. Jesus ist größer, er stellt uns in sein Licht, fürchtet euch nicht. Ihr habt einen Durchblick für die ganze Wirklichkeit bekommen. Nun lasst euch nicht mehr nur von der momentan sichtbaren Wirklichkeit einschüchtern, als sei sie schon alles. Da ist immer auch noch Jesus. Da ist immer auch ein Lichtblick. Da gilt immer auch sein Wort an seine Nachfolger: Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Wir sind also in den allerbesten Händen. Diese Wirklichkeit also, die hier auf dem Berg der Verklärung für die Jünger einmal kurz aufleuchtete, wie ein Lichtblick, diese Wirklichkeit sollen wir immer mit im Auge behalten und mitsehen, wenn wir auf unsere Verhältnisse und Erfahrungen schauen. In der Suchttherapie gibt es den Begriff des Röhrenblicks. Wenn einer unter Alkohol steht, kann er ja immer noch gucken, aber er sieht wie durch eine Röhre hindurch. Er sieht das, was links und rechts passiert, nicht mehr oder viel zu spät. Und das, was er sieht, sieht er auch noch doppelt. Darum ist er unnüchtern. Er sieht viel weniger, als man sehen kann. Und das auch noch verschwommen. Darum sagen wir zu Recht, er ist unnüchtern. Um Realist zu sein, muss ich die ganze Wahrheit ins Auge fassen. Und die lautet: Jesus lebt und er ist Herr und er ist da. In ihm ist Gott auf dem Plan. Er ist der Lichtblick, die eigentliche Wirklichkeit hinter den sichtbaren Gegebenheiten. Mit ihm haben wir es zu tun, ob wir das spüren oder nicht. Das macht alles anders. Wer nur auf seinen Lebenskreis stiert, sieht zu kurz. Wer nur die Schreckensberichte registriert, hört zu kurz. Wer nur nach den neuesten Prognosen verlangt, greift zu kurz. Die wahre Wirklichkeit ist größer. Sie hat mit dem Lichtglanz Gottes und seines Sohnes Jesus zu tun. Er ist der Lichtblick. Wer die Wirklichkeit ohne ihn sieht, schielt an der Wahrheit vorbei und ist unrealistisch. In diesem Sinne sind nur Beter wirkliche Realisten. Wer Jesus übersieht, ihn ausblendet, ihn unberücksichtigt lässt, zieht völlig falsche Schlüsse, erzeugt Kurzschlüsse und zieht selbst am Schluss den Kürzeren. Nur wer die ganze Realität wahrnimmt, ist wirklich Realist. Christen können die Welt nicht mehr ohne ihren Herrn sehen. Und wo sie das tun, sind sie nicht klein oder unterzukriegen. So sieht das auch Paulus, wir hörten davon. Die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, kommt von Gott und nicht von uns selbst. Denn obwohl wir uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. 2. Korinther 4. Steht auf und fürchtet euch nicht. Über allen Bildern des Grauens, hinter allen Zeichen der Hölle, überseht nicht den Christus Gottes. Er ist auf dem Plan und er lässt es sich nicht nehmen. Trotz aller Verbohrtheit der Menschen, trotz Krieg, Krankheit und Tod, er lässt es sich nicht nehmen, seine helle Zukunft über uns kommen zu lassen. Paulus sagt das so, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück auf das Bild vom Tunnel. Ein 5-Jähriger darf zum ersten Mal mit seinem Vater eine längere Zugfahrt unternehmen. Voller Freude genießt er die vielen neuen Eindrücke. Plötzlich fährt der Zug in einen Tunnel und es wird stockdunkel im Abteil. Da tastet die Hand des Jungen etwas ängstlich zu der des Vaters und eine leise Stimme fragt: Bist du noch da, Papa? Und hörbar erleichtert atmet er auf, als ihm die vertraute Stimme antwortet: Ja, mein Junge, hab keine Angst. Das gilt doch auch für uns. Gott ist noch da. Er lässt uns nicht allein. Und weil wir alles über ihm, mit ihm, über alles reden können, braucht uns vor unbekannten, bedrohlichen Situationen und dunklen Momenten nicht Angst und Bange zu werden. Er behält den Überblick und im Gebet kommt unser Herz zur Ruhe. Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Psalm 138. Für jeden Menschen führt die Fahrt des Lebens einmal durch einen besonders dunklen Tunnel, den Tod. Doch am Ende dieses Tunnels erstrahlt das Licht der Ewigkeit. Dem Glauben folgt das Schauen. So lange bin ich unterwegs, bis ich dich schau, o ewiges Licht, von Angesicht zu Angesicht, dichtete schon Johann Friedrich Ruob 1704. Die Auferstehung, ja, der Auferstandene selbst, ist unser Lichtblick. Auch heute ruft er uns zu: Steht auf und fürchtet euch nicht. Das gilt vom Tod und das gilt auch vom Leben. Das gilt auch von der vor uns liegenden Woche. In unserem Text heißt es am Schluss: Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und genau das ist der eigentliche Lichtblick. Amen.